Ich bin Lars Klaassen, aus Paraguay komme ich, Südamerika. Ich bin 20 Jahre alt und zurzeit studiere ich an Theologie an einer Universität in der Hauptstadt Paraguays und bin dieses Jahr im dritten Jahr, also ich fange jetzt im Februar das dritte Jahr an, von 4 Jahren insgesamt. Und ja, bin der dritte von, oder der letzte von 3 Kindern zu Hause. Und in diesem Jahr oder in diesem Monat, jetzt im Januar, bin ich hier in der Schweiz bei der Organisation Movida. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, ich denke schon, dass es allen bekannt ist. Ich mache einen praktischen Einsatz oder besser gesagt einen Austausch, würde man vielleicht so sagen, für mein Studium. Ich arbeite dort als Freiwilliger für 1 Monat mit. Und ja, das ist ein Teil, was ich tun muss in meinem Studium. Also wir haben eine Zeit, in der wir einen praktischen Teil absolvieren müssen. Das sind ungefähr 170 bis 200 Stunden, die wir arbeiten müssen. Und ich und wir haben da den Thorsten, der auch mitgekommen ist. Und noch ein anderer aus Paraguay. Wir sind alle in derselben Klasse in unserem Studium und haben alle das Gleiche gewählt und sind zu dritt zur Schweiz gekommen. Und ja, deshalb sind wir hier. Und ich wurde gefragt, ob ich predigen wollte. Und weil mir vor Leuten sprechen und das Wort Gottes zu lehren und zu predigen wahnsinnig gut geht, habe ich eigentlich ziemlich gleich Ja gesagt. Und deshalb möchte ich einfach mit einer kurzen Geschichte anfangen. Vorher möchte ich noch einmal kurz beten mit uns zusammen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass wir hier alle zusammen als Gemeindegeschwister, Glaubensgeschwister zusammenkommen dürfen. Ich danke dir, dass wir hier unter uns sein können, dass wir deinen Namen ehren dürfen, dass wir deinen Namen neu erkennen dürfen, dass wir aus deinem Wort lernen können. Und ich bitte dich in diesem Moment, dass du Herzen öffnest, dass das Wort gepflanzt wird in die Herzen von uns und dass wir einfach daraus lernen können und uns zu 100% auf deinen Weg konzentrieren. In deinem Namen, Herr. Amen. Amen. Ein kleiner Junge, der auf Besuch bei seinem Großvater war, fand eine kleine Landschildkröte und ging gleich daran, sie zu untersuchen. Im gleichen Moment zog die Schildkröte sich in ihren Panzer zurück und der Junge versuchte vergebens, sie mit einem Stöckchen herauszuholen. Der Großvater hat ihm zugesehen und hinderte ihn daran, das Tier weiter zu quälen. "Das ist falsch", sagte er. "Komm, ich zeige dir, wie man das macht." Er nahm die Schildkröte mit ins Haus und setzte sie auf den warmen Kachelofen. In wenigen Minuten wurde das Tier warm, steckte seinen Kopf und seine Füße heraus und kroch auf den Jungen zu. "Menschen sind manchmal wie Schildkröten", sagte der Mann. "Versuche niemals, jemanden zu zwingen. Wärme ihn nur mit etwas Güte auf und er wird seinen Panzer verlassen." Autor unbekannt. Und auf diese kleine Geschichte möchte ich später noch einmal zurückgreifen. Denn die Predigt am heutigen Sonntag geht vielleicht nicht direkt darum, dass wir uns gegenseitig mit Güte wärmen, auch wenn dies nicht falsch ist. Aber vielmehr darum, dass wir einen anderen Weg sehen, als allein den, den wir als richtig glauben, empfinden. Das Thema, über das ich predigen will, ist der Wille des Herrn. Und ich würde meinen, in diesem Fall, es ist der Wille des Herrn, dass ich dieses Thema predige, aber ich meine auch spezifisch, der Wille Gottes ist das Thema, das ich heute predigen will. Und ich habe der Predigt den folgenden Titel gegeben. Klammer auf. Will ich das? Klammer zu. Dein Wille geschehe. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich wiederhole. Klammer auf. Will ich das? Klammer zu. Dein Wille geschehe. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich habe dies einfach aus dem Grund gewählt, weil ich als Mensch so oft meinen eigenen Willen durchsetzen will. So oft versuche ich und versuche und merke gar nicht, wo Gott mich in Wirklichkeit hinlenken will. Und ist es nicht eines der größten Probleme der Menschen, sich nicht auf Gottes Wegen befinden, weil man Angst hat, dass diese mit einmal nicht richtig werden oder nicht richtig sein werden? Und im Laufe des Vorbereitens dieser Predigt sind mir mehrere Gedanken gekommen und die uns davon abhalten wollen, Gottes Willen zu leben. Am Anfang von der Vorbereitung habe ich gedacht, ich würde über das ganze Vaterunser predigen, weil es einfach das Grundgebet, das Jesus gelehrt hat, ist und weil es einfach so viel beinhaltet mit so simplen Worten. Und Ich habe sehr schnell gemerkt, dass allein Vers 10, der sagt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Allein dieser eine Vers beinhaltet so viel Gewicht, hat so viel Kraft, dass es sich nicht, glaube ich, nicht mal lohnt, überhaupt über das ganze Vaterunser in einer einzigen Predigt zu reden, weil man könnte eine ganze Serie daraus machen. Und nur zur Info, mir persönlich macht es viel Spaß, Sachen zu hinterfragen. Und besonders in meinem persönlichen Glaubensleben hat es mir schon viel geholfen, gewisse Sachen zu hinterfragen. Und das ist, was ich heute auch ein wenig tun will. Es geht mir hierbei nicht darum, alle ins Zweifeln zu bringen, obwohl das hin und wieder nicht unbedingt ungesund ist, sondern vielmehr unseren Glauben, unser Leben hier auf der Erde wieder erneut zu 100% auf Jesus zu richten. Und deshalb fange ich an mit dem ersten Punkt. Mein freier Wille und Gottes Wille. In der Bibel lesen wir zum ersten Mal von einem freien Willen des Menschen, gleich am Anfang von der Schöpfungsgeschichte. Auch wenn die Bibel jetzt hier nicht direkt von einem freien Willen spricht, wir sehen trotzdem durch das Handeln von Adam und Eva, dass sie praktisch frei gehandelt haben, dass sie eine Entscheidung getroffen haben, die nicht unbedingt Gottes Wille war. Und in 1. Mose 3, 2-6 steht Folgendes. Und ich lese aus der Schlachter 2000, so wie im Rest der Predigt. Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Bis hier der Text. Das Interessante ist, Eva wiederholt praktisch den Willen des Herrn, während sie sündigt oder bevor sie sündigt. Das können wir lesen im Vers 2 und 3. Doch weil die Frau sich durch die Schlange verführen ließ, sündigte sie und so auch der Mann. Sie haben ihren eigenen Willen getroffen, der sehr schwere Folgen hatte. Der sehr schwere Folgen hatte, die wohl in der Zukunft auf die ganze Menschheit treffen würde. Eine weitere Sache, die man beachten sollte, ist, bevor die Frau die Entscheidung trifft, scheint sie ganz allein zu sein. Und keiner übt einen Druck auf ihr aus. Es ist wirklich ihre freiwillige, ihre Entscheidung, das zu tun. Und mir geht es hier jetzt nicht dabei zu sagen, nein, nur die Frau ist schuld und der Mann nicht. Nein, beide haben gesündigt. Schluss. Ich denke, das ist keine große Diskussion, die man führen braucht. Wir können eigentlich jetzt schon behaupten, dass es der freie Wille des Menschen war, die ganze spätere Menschheit in die Sünde gezogen zu haben. Auch wenn vielleicht Adam und Eva dieses große Übel vielleicht nicht vor Augen hatten, ist es trotzdem eine Tatsache. Der Wille des Herrn war es, dass die Menschen nicht von der verbotenen Frucht essen. Und das Gebot haben die Menschen durch die Kraft ihres eigenen Willens gebrochen. Und die zweite Situation in der Bibel, in der wir sehen können, dass der menschliche Wille auf falsche Wege führt, sehen wir, als das Volk Israel aus Ägypten zieht und sich in der Wüste ein goldenes Kalb macht, weil sie auch einen sichtbaren Gott haben wollen. Sie wollen auch einen Gott haben, den sie anfassen können, den sie sehen können, den sie anbeten kann, so wie die anderen Völker. Und dieser menschliche Wille entsprach definitiv nicht dem des Herrn. Denn Gott wollte gerade seinem Volk zeigen, dass man nicht einen Götzen von ihm haben muss, um an ihn glauben zu können. Und dieser Wille vom Volk, ein goldenes Kalb zu machen, hätte beinahe dazu geführt, dass das ganze Volk ausgelöscht worden wäre. Weil Gott war so kurz davor, das Volk zu radieren, wegzumachen. Er hatte die Geduld schon verloren mit dem Volk. Theoretisch können wir dies eigentlich bei fast jeder Person in der Bibel sehen. Sie wollen ihren eigenen Weg gehen, merken dann, vielleicht merken sie es auch zu spät, dass sie es nicht wirklich weise war oder nicht der richtige Weg war. Und demnach denke ich, muss es doch irgendwas für ein Grundproblem geben, eine Wurzel für solch ein Verhalten. Und ich denke, wir sehen das auch bei jedem von uns selbst, dass wir so oft schon einfach aus eigener Initiative gehandelt haben und nicht unbedingt vorher gefragt haben, Gott, was ist dein Wille? Was denkst du eigentlich darüber? Und ich denke, das Grundproblem beschreibt Sprüche ganz, ganz passend. In Kapitel 8, Vers 13 sagt es folgendes: Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Und das Schlüsselwort in diesem Fall ist Stolz. In Sprüche 11, Vers 2 sagt es auch: Auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Der Bibel zufolge ist welches nun das Gegenteil von Stolz? Demut. Und um was geht es bei Demut eigentlich? Weil so oft sprechen wir davon, ja, mir fehlt Demut und am besten noch eigentlich fehlt dem anderen mehr Demut als mir, aber um was geht es eigentlich in Demut? Und in seinem Buch definiert Andrew Murray Demut wie folgt, sehr passend. Demut ist bereit sein, nichts zu sein, damit Gott alles in allem sein kann. Und ich wiederhole, Demut ist bereit sein, nichts zu sein, damit Gott alles in allem sein kann. Und weiter schreibt er so: So zu sein war die Freude Jesu. Das ist es, was wir von ihm lernen müssen. Und meine Frage ist, aber wo bleibt denn da der freie Wille des Menschen? Und ich greife noch einmal zurück auf das Vaterunser. Wie gesagt, im Vers 10 vom Kapitel 6 sagt es: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Vaterunser ist eines der wichtigsten Verse in der ganzen Bergpredigt. Eigentlich könnte man sagen, es ist der zentrale Punkt von der ganzen Bergpredigt. Und Jesus lehrt den Jüngern und den anderen Zuhörern hier, wie ein praktisches Leben als Christen der Welt aussehen kann. Und er weist in jeder Situation, ob es beim Fasten ist, ob es beim Beten oder beim Almosen geben ist, darauf hin, dass im Endeffekt immer Gott der Mittelpunkt ist. Dass es immer um Gott geht. Und dies beobachtet man auch im selben Vaterunser, wo die ersten drei Bitten, das heißt die ersten zwei Verse, gehen nicht um uns, sondern es sind nicht persönliche Anliegen, sondern es wird von Gottes Willen gesprochen. Man kann es so verstehen: Der Wille des Vaters hat bei mir im Alltag fort und fort zu geschehen und nicht der eigene. Und nachdem wir dies nun gehört haben, ist meine zweite Frage: Auf was oder auf wen ist dein Leben wirklich ausgerichtet? Und bevor man jetzt in die Defensive geht und sagt, natürlich auf Gott, was natürlich gut ist, wenn man das mit Sicherheit sagen kann, will ich die Frage wiederholen und ich bitte wirklich darum nachzudenken. Auf wen oder auf was ist dein Leben ausgerichtet? Ist es Gott oder die Arbeit? Ist es Gott oder das Hobby? Ist es Gott oder deine Familie oder Frau bzw. Mann? Ist es Gott oder dein Studium? Ist es Gott oder dein Geld? Und wenn es um Vertrauen geht, und dies ist ein weiteres sehr wichtiges Wort, auf was legst du das meiste Gewicht? Wenn es dir finanziell gut geht, ist dein Vertrauen Gott oder dein Geld? Und wenn es dir finanziell vielleicht schlecht geht, ist das Vertrauen auf Gott oder zu 100% auf die Arbeit, um wieder nach oben zu kommen? Fassen wir also einmal kurz zusammen. Die Wurzel, den eigenen Willen immer durchzusetzen, nennt sich Stolz. Ich denke, das ist ohne Zweifel die Antwort. Und dies wiederum zeigt, dass es ein fehlendes Vertrauen gibt unter uns. Ein fehlendes Vertrauen zu Gott. Und ich finde dies komisch und es tut mir manchmal ziemlich weh, das an mir selbst zu sehen. Dass ich so ein fehlendes Vertrauen auf Gott habe und immer noch ein wenig überzeugt bin, dass mein eigener Weg oder dass mein eigener Wille eigentlich doch der richtigere sein würde. Oder der ist, der wirklich stimmt. Und um dieses fehlende Vertrauen zu bekämpfen, sollten wir uns intensiver mit dem Wort Gottes beschäftigen und einfach im Gebet um Gnade flehen. Denn je besser wir Gott kennen, desto leichter fällt es uns auch, ihm zu vertrauen. Und wenn das Vertrauen nun gestärkt wird, so kriegt auch der Stolz immer weniger Platz in unserem Herzen, da wir unseren Fokus immer mehr auf Gott richten und nicht direkt auf uns selbst. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Gottes Wille im Leid. Und dies ist wohl ein ziemlich harter oder schwieriger Punkt, denn sehr, sehr schwer können wir Sachen akzeptieren oder sagen, Gott, dies ist, geschehe dein Wille, wenn wir uns in Situationen des Leides befinden. Und was ist, wenn mit einmal Situationen kommen, bei denen wir nicht ganz glauben können, dass es Gottes Wille ist, wie zum Beispiel finanzielle Nöte oder Krankheit oder Tod oder Leid etc. Was dann? Wenn zum Beispiel meine Mutter in diesem Augenblick sterben sollte, kann ich es akzeptieren, dass es Gottes Wille war? Und zu einer ähnlichen Situation des Leides habe ich ein sehr belehrreiches Erlebnis mit Gott gehabt im vergangenen Jahr im März. Zuallererst möchte ich sagen, dieses Erlebnis hat ganz und gar nicht mit Tod oder Leben zu tun, aber trotzdem war es für mich etwas, was mich ziemlich mitgenommen hat und noch immer tut zum Teil. Denn vor einigen Jahren hatte ich einen Unfall auf dem Land und also da, wo ich wohne, ist halt viel Land und ist viel Viehzucht und so weiter, und ich habe in den Ferien immer mit einem anderen Mann zusammengearbeitet, um mich zu beschäftigen in den Ferien. Und in dieser Zeit, vor ungefähr 5 Jahren, haben sich 2 Stiere bekämpft und ich war im falschen Weg und sie haben mich beide untergenommen. Und dadurch habe ich mir die Kniescheibe 2-mal durchbrochen. Und in dieser Zeit haben die Ärzte nicht gleich erkannt, was das Problem ist und haben nicht ganz richtig gehandelt, und deshalb sind die Folgen eben bis zum vergangenen Jahr gewesen, dass ich oft Schmerzen im Knie hatte und sehr komische Geräusche macht und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie angefangen, damit zu leben und mich nicht weiter darum gekümmert, aber irgendwann musste ich einfach einen Spezialisten aufsuchen, weil es eben zu schlimm wurde. Und dieser Spezialist sagt, OP machen, sofort. Du bist viel zu jung, dass du mit so einem kaputten Knie rumläufst. Wir müssen das jetzt versuchen zu regeln. Und einen Monat später liege ich im Krankenhaus und bin dann kurz vor der OP, oder einen Tag vor der OP, bete ich, Vater im Himmel, ich wünsche mir wirklich ein Wunder. Und ich glaube daran, dass du ein Wunder machen kannst. Und die schweren Worte zu beten waren, aber dein Wille geschehe. Soll doch das geschehen, was du willst. Und es ist wirklich verletzend. Es ist wirklich verletzend, so etwas zu beten. Aber nicht verletzend auf schlechte Art und Weise, sondern eigentlich eine gute Verletzung. Es verletzt nämlich unser Ego und unser Stolz. Zu beten, zu sagen, nein Gott, das was ich will, ja, ich will, dass du Heilung schenkst. Ich will, dass einem vielleicht ein Wunder geschieht und die Ärzte vielleicht das Knie aufschneiden und sehen, oh, hier ist ja gar nichts. Weil es über Nacht sich durch ein großes Wunder geheilt hat. Aber zu allerletzt will ich doch, dass sein Wille geschehe. Und ja, wie gesagt, es ist eben ein ziemlicher Kampf mit dem eigenen Stolz, mit dem eigenen Ego, das sagen zu können. Und da kommen wir zu einem wichtigen weiteren Punkt. Es fällt sehr viel leichter zu beten, dass Gottes Wille geschehe, wenn wir selbst nicht mit einbezogen sind. Ich bete zum Beispiel darum, dass die Oma meines Freundes doch Heilung erleben kann, aber letztendlich, Vater im Himmel, soll doch dein Wille geschehen. Ist super einfach. Ist super einfach, das zu tun. Und auch wenn es jetzt ziemlich überspitzt und kalt ausgedrückt ist, ein wenig Wahrheit steckt da doch dahinter. Wenn wir selbst nicht involviert sind in die Situation, spezifisch, dann kann es sehr einfach sein, zu beten, ja, du Gott, dein Wille geschehe. Und diese Worte im Gebet zum Ausdruck zu bringen, und das mit einer ehrlichen Herzenshaltung, kann wahnsinnig schwer fallen. Und was mir aber geholfen hat, das zu tun mit einer Sicherheit und mit einem Frieden, ist Römer 8, Vers 28. Und da sagt es Folgendes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und ein Kommentar erwähnt hierzu Folgendes. Dabei kann das Gute nicht ein innerweltliches Gut sein. Soll heißen, etwas Gutes, das von dieser Welt kommt. Weder noch etwas, was das Fleisch begehrt. Das Gute, nach der zurückhaltenden Weise, mit der der Jude von göttlichen Dingen sprach, ist Ausdruck für das Heil selbst. Und Adolf Schlatter fügt hier noch hinzu, denen aber, die Gott lieben, geschieht nichts, was nicht zu ihrem Heil mitwirkt. Ihnen wird alles dienstbar. Illusionen sind in diesem Satz nicht hineingemengt, denn er hebt den Gegensatz zwischen der Lust und dem Schmerz, den Gütern und den Übeln, dem Glück und dem Unglück nicht auf und heißt nicht alles unterschiedlos gut. Aber ein Beitrag zum Guten geschieht denen, deren Denken und Wollen von Gott ausgeht, durch alles, was sie erleben. Für sie gibt es kein Übel mehr, das sie bloß schädigt, kein Leid, das bloß Raub von Kraft und Zeit für sie wäre. Und die nächste Frage in diesem Moment wäre, liebe ich Gott? Und so logisch diese Frage auch scheinen mag, frage ich weiter, wieso vertrauen wir ihm dann nicht? Wenn wir wissen, wo es nach dem Tod hingeht, wenn wir die Heilsgewissheit haben und die Bibel so viele Male davon spricht, dass wir gerettet sind, wenn wir das Geschenk der Gnade angenommen haben, wieso können wir dann so oft den Willen Gottes nicht akzeptieren? Beschreibe dann überhaupt, ihn nicht mal zu fragen um seinen Willen. Was fällt uns so wahnsinnig schwer, einfach unseren Stolz abzulegen und Gott unser ganzes Leben übergeben? Das heißt, ihm auf Schritt und Tritt zu folgen. Und zu akzeptieren, wenn er andere Wege mit uns gehen will. Diese Welt ist nicht der letzte Ort. Und wir singen es in so vielen Liedern, dass wir darauf hinblicken, was noch kommt. Wenn wir hier also leiden müssen in dieser Welt, wenn es nicht immer ein Vergnügen ist hier in dieser Welt, was kümmert es uns? Sicher, es fällt schwer. Aber was hält uns noch davon ab, trotzdem weiter auf dieser Welt zu leben? Ich meine, wenn wir wissen, was kommt, wenn wir wissen, dass das, was da oben ist, ist einfach so viel besser, ist einfach so viel herrlicher. Dies ist nicht das letzte Ziel hier unten. Das Ziel ist da oben. Und eigentlich ist es nicht mal ein Ziel, weil es geht ewig weiter. Es hat nicht mal ein Ende. Es sollte für mich also viel wichtiger sein, dass Gott am Ende sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Du hast den Willen meines Vaters getan. Nimm die Krone des Lebens entgegen. Weil man ein Leben gelebt hat, das auf die Ewigkeit fokussiert war und nicht auf das, was hier auf Erden nach meinem Willen geschehen soll. Und an diesem Punkt will ich etwas sehr Wichtiges hervorheben, was nicht falsch verstanden werden soll. Zu Gott um Heilung zu beten und zu flehen ist nichts Falsches. Wir sehen, dass Jesus oder Paulus es getan hat. Und wir dürfen im Gebet zu Gott rufen und sogar schreien und sagen, Herr, schenk Heilung. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Gott immer die breitere Perspektive hat, immer das größere Bild hat und demnach handeln wird. Jesus ist uns zum Glück als perfektes Beispiel vorausgegangen. Als er sich in seinen schwersten Stunden befand, hat er gebetet. Und er betete nicht nur irgendetwas, sondern er hat darum gebeten, dass dies Leid doch an ihm vorübergehen solle. In Matthäus 26, Vers 39, sagt er, und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dies wiederholt er noch zweimal. In wenigen Stunden würde er sich vor Pilatus und letztendlich am Kreuz hängen. Mit der Sündenlast der ganzen Menschheit beladen und getrennt von seinem Vater. Und er hat es trotzdem gesagt. Er hat trotzdem gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Und ich denke, die einzige Erklärung, die es für solch ein Verhalten gibt, ist, Jesus liebte und vertraute Gott. Und deshalb unterwarf er sich ihm und seinem Willen. Der Hebräerbrief beschreibt es, und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. 4 Wörter: Liebe, Vertrauen, Unterwerfung und Gehorsam. So nennt sich auch der dritte Punkt. Und ich denke, bis hierhin sollte es schon ziemlich klar sein, dass die Wege von Gott oft anders sind als unsere eigenen, aber zugleich auch immer besser. Was ist also meine Antwort oder meine Reaktion auf diese als Christ? Und ich habe mehrere Freunde und Verwandte in der letzten Woche folgende Frage gestellt, um ein wenig zu beobachten, wie andere Menschen, besser gesagt andere Christen, in dieser Haltung oder zu diesen Haltungen gegenüberstehen, wie sie es erklären würden. Und die Frage lautete, in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, was für einen Wert hat die Liebe, das Vertrauen, die Unterwerfung und der Gehorsam? Nach deiner Meinung und wieso? Und die Antworten hierauf waren ziemlich interessant und alle hatten eigentlich etwas gemeinsam. Denn keiner von diesen Personen, die ich fragte oder gefragt habe, haben gesagt, dass eins dieser 4 nicht nötig wäre für eine Beziehung zwischen Mensch und Gott. Eine Person antwortete wie folgt. Und dies sind nur Teile der Antworten, nicht die ganzen Antworten, das würde sich sehr lang ziehen. Ohne Liebe und Vertrauen kann es keine stabile Beziehung geben, sowohl zwischen Mensch als auch zwischen Gott und uns. Diese 2 sind die Grundpfeiler einer Beziehung, die ein Leben lang hält, wo Krisenzeiten gemeinsam gemeistert werden können und Freude geteilt. Soweit die Antwort. Und ich finde es sehr passend, wie diese Person es ausdrückt. Sie sagt, dass Liebe und Vertrauen die Grundpfeiler sind und dass diese Grundpfeiler stark genug sind und eine Beziehung in guten, aber auch in schlechten Zeiten durchbringen kann. Eine andere Person trägt zu dieser Frage bei, dass der Gehorsam, gleich wie die Liebe, ganz oben auf der Liste eines Christen stehen sollte. Durch Ungehorsam verpasst der Mensch oft so viel, das Gott mit ihm geplant hat. Man geht seinen eigenen Weg und glaubt Wunder was, während man nicht die Abenteuer sieht, die jemand, der Christus und seiner Stimme folgt, erleben kann. Und wenn wir jetzt schon so viel über Gottes Willen und so weiter gesprochen haben, stellen sich vielleicht einige die Frage, aber wie höre ich jetzt diesen Willen Gottes? Wie weiß ich jetzt, was Gottes Wille ist? Oder wie lebe ich diesen Willen in meinem Leben aus? Und es gibt viele Bücher oder Andachten über genau dieses Thema, die dann oftmals den Titel tragen, 10 Schritte, um Gottes Willen zu erkennen oder was der Wille des Herrn für dein Leben ist und so weiter. Und ich denke, ihr habt schon mal alle so etwas irgendwo gesehen oder vielleicht auch gelesen und das ist auch wunderbar. Aber ich denke, dass diese Lektüren manchmal ein wenig am Essentiellen vorbeischießen. Wie wir in den vorigen 2 Antworten gehört haben, sind diese 4, Liebe, Vertrauen, Gehorsam und Unterwerfung, sehr wichtige Dinge für eine funktionierende Beziehung. Und in einer dritten Antwort von einer anderen Person ist mir noch eine wichtige Sache aufgefallen, die ich mit euch teilen will. Die Antwort ist jetzt spezifisch auf die Unterwerfung eben bezogen, ist hier folgende. Wenn wir uns Gottes Wort unterwerfen, verändert es uns, verwandelt uns und arbeitet daran, dass wir Christus immer ähnlicher werden und dazu ausgerüstet sind, seinen Willen zu tun. Und hier haben wir schon einen Teil der Antwort auf die Frage, wie wir Gottes Willen erkennen können. Wir unterwerfen uns seinem Wort und lassen uns von Christus verwandeln. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, wenn du den Willen Gottes für dein Leben kennen willst, dann werde intim mit ihm. Werde intim mit Gott. Zeige ihm, dass du ihn liebst. Opfere Sachen für ihn. Opfere Zeit, Energie, Geld, was auch immer, was du zur Verfügung hast. Und dies zu zeigen, bedeutet nicht unbedingt, dass Gott es braucht, dass du ihm es zeigst, sondern du zeigst es, weil du ihm es. Du zeigst ihm seine Liebe, weil du ihn liebst. Demütige dich vor ihm. lasse du dich auf Sünden hinweisen, die du noch zum Kreuz bringen musst. Und oft ist es nicht so extrem schwer, Gottes Willen zu erkennen. Sondern wir haben uns nur so weit von ihm entfernt, dass wir nicht mehr wirklich uns in dieser Intimität zu ihm befinden, die uns letztendlich erlaubt, seine Stimme zu hören und somit seinen Willen zu erkennen. Der Wille des Herrn. Was für eine Herausforderung es sein kann. Und manchmal frage ich mich, macht Gott es uns so schwer oder machen wir uns es selbst so schwer, diesem zu folgen? Und ich tippe hier eher aufs Letzteres. Theoretisch sind wir das Problem und nicht Gott. Liebe, Vertrauen, Gehorsam und Unterwerfung. Wir lieben Gott, weil wir ihn kennen. Und aus dem Grund vertrauen wir ihm und sind ihm gehorsam. Weil wir wissen, dass er das Beste für uns will und das Bild aus einer breiteren Perspektive sieht als wir. Somit unterwerfen wir uns ihm und seinem Wort und lassen unser Ego und unseren Willen immer zweitrangig sein. Jesus hat es uns vorgelebt, was es heißt, ausschließlich nach Gottes Willen zu leben. Und die Früchte von solch einem Leben können wir in den vier Evangelien perfekt beobachten. Eigentlich noch weiter. Wir können von dann, wo Jesus geboren ist, bis jetzt eigentlich die Früchte noch immer sehen von seinem Leben. Weil noch immer bewegt Jesus Leben. Aber auch etwas anderes sticht hervor bei Jesus. Es steht nicht geschrieben, dass Jesus nie damit zu kämpfen hatte, nicht lieber seinen eigenen Weg zu gehen. Noch dazu sehen wir, dass er kurz bevor er gekreuzigt wurde und im Garten Gethsemane ist, er hat zu Gott geflehen. Er hat, in Lukas beschreibt es schön, er hat gekämpft im Gebet. Weil er so eine Angst hatte, weil es so ein Kampf war, zwischen seinem Willen, den vielleicht auch noch der Satan ausgenutzt hat und ihn verstärkt hat, und zwischen Gottes Willen. Aber er hat trotzdem Gottes Willen getan. Noch dazu schreibt, wie eben schon erwähnt, im Hebräerbrief, dass Jesus auch lernen musste, zum Beispiel gehorsam zu sein. Aber anders als wir ist er in diesem Prozess nicht ungehorsam gewesen. Und letztendlich ist doch nur eines wichtig. Ähnlicher oder immer mehr nach dem Herzen Gottes zu leben und ihm mit allem, was wir haben, zu folgen. Somit unterscheiden wir uns von der Welt und gehen nicht selbstsüchtig dem hinterher, was bloß uns interessiert, sondern folgen Gott. Und am Anfang dieser Predigt habe ich ja von der Geschichte erzählt, von diesem Jungen, der versucht, die Schildkröte aus ihrem Panzer zu locken, und wo der Großvater letztendlich ihm einen besseren Weg gezeigt hat. Und was das Entscheidende hier ist, aus meiner Sicht, für diese Predigt, für dieses Thema, ist das Verhalten des Jungen. Der Großvater hat ihm einen besseren Weg gezeigt. Und der Junge war gehorsam und hat zugeschaut. Und hat nicht darauf bestanden, nein, Opa, dies will ich so tun. Ich werde es trotzdem weiter versuchen mit dem Stock und so weiter. Nein, er war still, er hat die Schildkröte abgegeben und der Opa hat ihm gezeigt. Der Junge war gehorsam und hat ihm vertraut. Er diskutiert nicht, sondern beobachtet das Handeln seines Großvaters. Liebe, Vertrauen, Gehorsam und Unterwerfung. Wenn ihr diese vier Werte für euer persönliches Glaubensleben mitnehmen könnt, da wäre ich total zufrieden. Und immer mit dem Beispiel, immer mit dem Bild auf Jesus. Wie hat Jesus gehandelt? Wie hat Jesus geliebt? Wie hat er vertraut? Wie hat er sich unterworfen und wie ist er gehorsam gewesen? Und ich denke, das sollte uns letztendlich sehr wichtig sein. Lass uns beten. Herr Gott, Vater im Himmel, du thronst in Höhen. Und so oft wollen wir Menschen einfach dorthin gehen, wo es uns gefällt. Wir fragen nicht immer unbedingt nach deinem Willen, solange wir jedenfalls glauben, alles unter Kontrolle zu haben. Lieber Vater, lehre uns, was es bedeutet, dich und deinen Willen anzunehmen und diesem zu folgen. Wir wollen dir gehorsam sein, wie dein Sohn Jesus auch in seinen schwersten Stunden gehorsam war. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.